Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Genau, ich möchte gerne heute Morgen mit euch über ein Thema nachdenken, das ich mal überschreiben will mit dem Titel Perspektive, sein Reich ist ein ewiges Reich. Das ist einer meiner Lieblingsverse oder eine meiner Lieblingsaussagen aus der Bibel auch. Und die Perspektive ist für unser Leben wichtig. Sie ist auch für dieses Thema wichtig, über das wir heute Morgen nachdenken. Ich möchte nämlich gerne mit euch in einem Thema tiefer gehen, was ich in der letzten Predigt ein bisschen angerissen und angetriggert habe. Und dass es einfach wert ist, dass man das mal vertieft, nämlich unsere Haltung staatlichen Ordnungen gegenüber. Und das ist ja, wenn man den Titel so hört, eher so ein bisschen so ein steifes Thema. Und ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr einfach so grundsätzlich über diesen Titel nachdenkt. Manchmal ist es ein schwieriges Thema. Ich glaube, in weiten Teilen ist es eher ein ignoriertes Thema. Und ich glaube, dass es viel mit unserem Herzen Gott gegenüber zu tun hat und auch mit unserer Sicht auf die Welt. Und auf diese Punkte möchte ich mich auch konzentrieren. Es gibt da ganz viele Richtungen, die man weiterdenken kann. Das kann aber nicht eine Predigt fassen. Aber das sind für mich so zwei zentrale Gedanken dazu einfach. Ich möchte gerne anfangen mit einem Text, mit ein paar Versen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Und ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Und ich schließe noch einen Vers an, den wir vor zwei Wochen auch schon bedacht haben, aus Epheser 2, Vers 19, der diese letzte Aussage genauso nochmal aufgreift. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also Petrus und auch Paulus reden hier oder beziehen sich hier auf, ich nenne das mal, einen großen Switch, den großen Switch in unserem Leben. Wir sind herausgerissen worden, herausgerettet worden aus dem Reich der Finsternis und aus der Fremdbeherrschung. Und wir sind hineinversetzt oder eingepflanzt worden in das Reich des Lichts, in das Reich seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Das finden wir in Kolosser 1, Vers 13 auch. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also Paulus oder auch Petrus, sie reden hier von einer neuen Identität und einer neuen Heimat. Das heißt, unser Leben hat neue Werte, es bekommt eine neue Prägung. Wir leben mit einem neuen Denken unter der Herrschaft Jesu. Oder andersrum gesagt, wir leben, wir denken, wir lieben auch, was Jesus lebt und liebt und denkt. Wir sind getrieben von seinen Werten, weil sein Geist in uns lebt und weil er über uns herrscht. Das benennen wir dann mit dieser Überschrift Leben im Geist. Und noch etwas wird hier sehr pointiert hervorgehoben. Bei Gott gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Also wir haben nicht zwei Pässe in der Hand, zwischen denen wir immer hin und her switchen können. Wir sind aus geistlicher Sicht entweder Bürger seines Reiches mit einem bleibenden Wohnrecht und dann geistlich gesehen von unserem Verhalten und unserem Denken her Gäste in der Welt. Oder ist es andersrum? Wir sind Teil dieser Welt, sind so wie die Welt in unserer Prägung, in dem, was wir denken, was wir leben. Aber dann sind wir nur Gäste bei Gott. Und das ist ja schon eine sehr radikale Aussage. Der entscheidende Punkt ist die Prägung. Was prägt uns? Was ernährt uns? Ist es das Alte vielleicht immer noch oder ist es wirklich das Neue? Petrus sagt in dieser ersten Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, wir sind dazu berufen, seine großen Taten zu verkündigen. Oder in alten Übersetzungen heißt das, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns herausgerufen hat. Die großen Taten der Errettung. Das ist ja auch so ein frommer Ausdruck, den wir oft benutzen. Ich will das mal versuchen, ein bisschen aufzuschlüsseln. Worum geht es? Es geht darum, dass in unserem Leben unübersehbar sichtbar wird, dass wir nicht mehr Teil der Welt sind, sondern was es ausmacht und was für ein riesiges Wunder diese Errettung ist, die uns zu völlig neuen Menschen macht, als Teil von Gottes Familie, die nach einem ganz neuen Gesetz, einem geistlichen Gesetz, als Bürger seines Reiches, des Reiches Gottes leben. Also sein Reich, Gottes Reich, ist in dieser Welt, aber es ist nicht Teil dieser Welt. Und das bedeutet für uns, wir bleiben in dieser Welt, aber die Welt muss aus uns verschwinden. Aus unserem Denken, aus unserer Prägung. Und das soll zu sehen sein. Und ich finde das eine interessante Frage. Ich habe auch heute Morgen noch darüber noch mal intensiv nachgedacht in Bezug auf mein eigenes Leben. Was sehen Menschen, wenn sie mich anschauen? Wenn sie sehen, was ich lebe? Was sehen sie da? Und was hören Menschen, wenn ich den Mund aufmache? Also ich meine jetzt nicht die Predigtsituation oder so, sondern ich meine das ganz normale Leben. Was sehen Menschen und was hören Menschen? Ich habe neulich so eine Satire angeguckt. Sowas finde ich manchmal ganz nett. Und da gab es so einen Untertitel. Nörgeln als Volkssport. Das ist ja die beliebteste Disziplin der Deutschen. Das ist nur ein Beispiel, das ist noch recht harmlos ausgedrückt. Aber das ist so eine Frage. Was sehen Menschen an uns, wenn sie unser Leben anschauen, wenn sie uns beobachten über einen Zeitraum hinweg? Ist die Prägung von Gottes Reich zu sehen? Ist das zu sehen, diese aktive Veränderung, die Gottes Reich in unserem Leben hervorbringt? Was hören Menschen, wenn wir den Mund aufmachen? Sind wir im Grunde genommen mit all dem, was wir sagen, komplett angepasst an diese Welt, weil wir gar keine Erneuerung da bisher erlebt haben? Oder kommt Gottes Reich auch in unseren Worten zum Ausdruck? Und Petrus redet dann weiter, 1. Petrus 2, die folgenden Verse, 12 bis 17. Und er sagt, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr diesen Text so hört. Also besonders diesen letzten Satz, der bringt mich irgendwie auch mal ein bisschen zum Grinsen, ja, diese Aufzählung. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Wir sind ja den Kaiser jetzt nicht mehr so gewohnt in unserem politischen System und deswegen ist das irgendwie so, das klingt auch so ein bisschen altertümlich. Aber dennoch glaube ich, dass die Aktualität kein bisschen nachgelassen hat, dessen, was Petrus den damals den Christen im ersten Jahrhundert gesagt hat. Es gilt genauso für uns. Ich will noch mal kurz zurückkommen zu den Versen davor. Ich habe vor 2 Wochen ja über die Textpassage gepredigt, die unmittelbar vor diesem Text steht, über die lebendigen Steine und das Fundament, auf das wir aufgebaut sind. Und Petrus beginnt diese Phase mit der Einleitung, mit dem einleitenden Satz, kommt zu ihm, zu dem lebendigen Stein. Und ich denke, dass wir diesen gesamten Text, dieses ganze Kapitel gar nicht richtig auffassen können, wenn wir diesen Satz, diese Einleitung nicht vor Augen haben. Kommt zu ihm. Wir sind zu Jesus gekommen. Er ist der Stein, auf den wir aufgebaut sind. Und er ist der, von dem wir uns in sein Haus einbauen lassen. Und das bedeutet, wir beziehen unsere Sicherheit nicht von Menschen, nicht von einem Pastor, nicht von der Gemeinde, nicht von Systemen, nicht von staatlichen und nicht von anderen Systemen. Wir beziehen unsere Sicherheit auch nicht von uns selbst und den Dingen, die wir bauen, sondern unser Leben ist sicher, weil Jesus unser Leben erlöst hat, weil wir auf ihn aufgebaut sind und weil er sich dafür verbürgt, für uns zu sorgen. Weil wir auf ihn aufgebaut sind, sind wir sicher. Und zwar egal, was um uns herum passiert. Und auch egal, was Menschen anstellen, egal, wie sich Systeme um uns herum entwickeln. Und das ist gleichermaßen auf Gemeindestrukturen zu übertragen, in denen Dinge sich gut oder schlecht entwickeln können, wie auch auf politische Systeme. Weil wir zu ihm kommen, können wir uns auch von ihm einbauen lassen. Unser Vertrauen gilt dabei ihm und nicht den Menschen, mit denen wir zusammengestellt sind oder denen wir unterstellt sind. Die Frage ist, oder die ich mir da gestellt habe, auch so, wie geht das ganz praktisch? Ich will nochmal einen Vers von Petrus zitieren aus 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ordnet euch unter, unterwerft euch unter Gott. Das sind ja ziemliche Kraftausdrücke, die Petrus hier verwendet und die wir ja aber auch vielfältig in der Bibel finden. Aber ich denke, dieser Vers macht eine ganz wichtige Aussage. Alle Unterordnung und alle Demut gegenüber Menschen hat hier ihren Ursprung. Oder vielmehr, echte Demut und echte Unterordnung Menschen gegenüber ist in Wirklichkeit eine Unterwerfung unter Gott, die ihren Ausdruck dann findet in Respekt, in Achtung und Demut gegenüber Menschen und auch in Gehorsam, Unterordnung oder Einordnung in menschliche Ordnungssysteme. Ich will diesen Satz nochmal sagen. Echte Demut und Unterordnung Menschen gegenüber ist in Wirklichkeit eine Unterwerfung unter Gott, die dann ihren Ausdruck findet in Respekt, Achtung und Demut gegenüber Menschen und in Gehorsam, Unterordnung oder Einordnung in menschliche Ordnungssysteme. Ich habe darüber ziemlich lange meditiert im Hinblick auf mein eigenes Leben und werde das sicherlich auch noch weiter tun, weil ich merke, wenn ich auf mein Leben gucke, in wie vielen Bereichen sich das überhaupt nicht wirklich widerspiegelt. Aber ich glaube, es ist das, was Gott uns auch sagen möchte und wo Gott sich auch die Freiheit nimmt, in unser Leben hineinzusprechen. Und ich finde das auch spannend. Der alles entscheidende Punkt ist unsere Haltung Gott gegenüber. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Meistens halten wir uns ja tendenziell eher für in Ordnung, oder? Also so, naja, haben wir alle so ein bisschen unsere Schwächen und so. Ja, eigentlich sind wir doch, wir haben doch unser Herzen vor Gott gedemütigt und eigentlich sind wir doch so. wir sind doch keine Verbrecher. Wir brechen doch nicht aus aus irgendwelchen Sachen. Also sind wir doch in Ordnung. Also sind wir doch irgendwie in der Ordnung Gottes. Ich möchte euch dazu ermutigen, darüber bei Gelegenheit einfach noch mal mehr nachzudenken und mit Gott tiefer darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist ein Feld, wo man noch sehr viel entdecken kann. Ein Thema da drin, was man unter Umständen entdecken kann, die Widerspenstigkeit des Herzens. Vielleicht kennt ihr das Thema nicht. Ich kenne dieses Thema zu gut und die Kämpfe, die ich damit schon hatte in meinem Leben. Und ich glaube, wir haben eine Beugeschwäche, ja, eine Bedürftigkeit im Blick aufs Beugen vor Gott. Wäre diese Beugeschwäche nicht da bei Christen, dann hätte Petrus den Christen damals das auch gar nicht schreiben müssen. Wären alle diese Dinge so eine Selbstverständlichkeit gewesen, weil das im christlichen Leben sowieso vorhanden ist, ja, dann hätte Petrus gesagt, ja, ihr seid ja alle demütig, super, gehen wir zum nächsten Thema über. Aber so ist es nicht. Er verbringt ziemlich viel Zeit in seinem Brief, und das ist ja nicht die einzige Stelle in der Bibel, die darüber spricht, damit genau über diesen Punkt zu reden. Und ich persönlich glaube, dass das etwas ist, womit wir irgendwann anfangen zu kämpfen, weil wir es entdecken. Also es vergeht auch viel Zeit, bis wir das entdecken überhaupt, dass unser Herz gar nicht so lieb und gut und demütig ist, auch als Christen, als langjährige Christen, sondern dass wir eine große Portion Widerspenstigkeit, oft mit einem großen verborgenen Zorn in unserem Herzen haben und dass wir den Kampf damit überhaupt erst aufnehmen müssen. Und ich glaube, dass das ein ganz extrem wichtiges Thema ist, das in ganz viele Themen unseres Lebens hineinragt und sich darin dann auch auswirkt. Schauen wir kurz auf Jesus. Jesus hat ins Menschsein sozusagen hineinsterben müssen. Erst ist er als Kind im Dreck geboren und dann als Verbrecher gekreuzigt worden. Er, der Messias, der Gott in Person, völlig unerkannt als die Person, die er wirklich ist. Für uns, damit wir leben können. Aber was bedeutet das für unser Leben? Es bedeutet, dass wir dem alten Leben, der alten Natur auch sterben müssen. Dass wir sozusagen auch hineinsterben müssen in dieses neue Leben, um es dann leben zu können. Und ohne diesen Preis geht es nicht. Wie passiert das? Es passiert, indem wir uns mit Körper, Geist und Seele komplett Gott unterwerfen. Unterwerfen, unterordnen, einordnen, beugen, demütigen. Das ist alles das gleiche Wort. Also im Griechischen, die biblische Sprache verwendet verschiedene Worte, aber wechselt sie in den verschiedenen Texten synonym gegeneinander aus. Und die meisten dieser Begriffe haben alle eine semantische Wortwurzel. Und die Hauptbedeutung dieses Wortes lässt sich tatsächlich am besten mit diesem ganz radikalen Wort Unterwerfung ausdrücken und wiedergeben. Und Petrus sagt hier, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Oder man könnte es also auch so übersetzen, unterwerft euch nun der gewaltigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ist ja oft unsere Sorge, dass irgendwas nicht so läuft, wie wir das brauchen oder wollen, die uns daran hindert, uns Gott wirklich ganz zu überlassen und uns ihm wirklich ganz unterwerfen zu können. Aber sich so unter die Macht Gottes, unter die Mächtigkeit Gottes, unter seine mächtige, gewaltige Hand zu beugen und zu unterwerfen, ich glaube, das ist der geistliche Wendepunkt in unserem Leben. Und es ist etwas, was sich in vielen Lebenssituationen wiederholen wird. Wenn wir da hineinkommen und dann merken, wenn wir da aufmerksam hingucken, wenn in uns alles aufsteht, weil wir irgendetwas nicht wollen, das kann mit den verschiedensten Themen unseres Lebens zu tun haben, dass wir das lernen, da hinzugucken und zu sagen, okay, ich werde nicht zulassen, dass die Widerspenstigkeit oder der Zorn oder die Unbeugsamkeit oder wie Gott das benennen würde, die Arroganz meines Herzens aufsteht gegen ihn und gegen seinen Willen, sondern ich werde mich beugen, ich werde mich wirklich unterwerfen. Ich persönlich, ich kenne viele Punkte in meinem Leben, wo ich das wirklich so richtig vollziehen musste, als eine ganz bewusste Entscheidung. Und mir ist völlig bewusst, dass das Leben diese Punkte immerzu weiter in der Zukunft auch bereithalten wird. Ja, die Dinge lassen sich nicht überwinden oder wir werden nicht geistig wachsen und dazu gewinnen, wenn wir das nicht lernen, an diese Punkte zu kommen. Und also wenn wir an diese Punkte kommen, so muss man das sagen, da genau hinzugucken und dann zu sagen, so okay, es geht hier um Gott, um sein Reich und um seinen Willen. Und deswegen werde ich mich beugen. Und für mich ist das etwas, wo ich manchmal wirklich körperlich auf den Boden gehe. Ich habe das vielleicht schon mal erwähnt. Manchmal merke ich, wie mein Herz aufsteht, ja, wie so der Gegenwille aufsteht in meinem Herzen. Und es hat schon so manche Situationen gegeben, wo ich mich hingekniet habe auf den Boden und wo ich dann gesagt habe, so, und mein liebes Herz, du gehst jetzt mit mir auf den Boden runter. Und wo ich mich gebeugt habe und laut gesagt habe, und liebes Herz, du beugst dich mit. Du kannst nicht anders, wenn ich das beschließe. Und es wirklich zu einer Unterwerfung unter Gott kommt in verschiedenen Situationen. Und eine Unterwerfung unter Gott, der Situationen meines Lebens in der Hand hält und der darüber bestimmt, was mit meinem Leben oder um mich herum geschieht und was dann einen Einfluss auf mein Leben hat. Also ich habe das eben vorgelesen aus 1. Petrus 2, 12 bis 17, wo Petrus sagt, ordnet euch, Vers 13, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Ordnet euch, man könnte das auch so übersetzen, allen menschengemachten Ordnungen unter. Fügt euch ein, unterwerft euch. Das ist ja schon ein sehr kräftiges Wort, was eben auch an dieser Stelle steht. Es ist das gleiche Wort und das heißt, es ist die gleiche Qualität wie auch unterwerft euch Gott. Aber nicht ohne Grund steht hier um des Herrn willen. Es ist nicht um der Menschen willen, sondern es ist um des Herrn willen. Ich möchte gerne mit euch eine Person aus dem Alten Testament so als Beispiel mal ranzitieren und anschauen unter diesem Blickwinkel, die das extrem beispielhaft deutlich gelebt hat. Und das ist Daniel. Das Buch Daniel berichtet uns da ja ganz viel. Der Name Daniel heißt übersetzt, Gott ist Richter oder Gott schafft Gerechtigkeit oder Gott schafft Recht. Das kann man unterschiedlich übersetzen, aber es enthält eine klare Aussage. Und im Judentum wurden Namen ja vergeben mit einem bestimmten inhaltlichen Sinn. Und der Name war oftmals Programm. Wir finden das ganz oft, wenn wir biblische Gestalten anschauen, in ihrer Berufungsgeschichte wiedergespiegelt, was der Name dieser Person sagt. Und auch bei Daniel ist das so. Gott ist Richter, Gott schafft Gerechtigkeit. Und ich finde die Geschichte von Daniel sehr beeindruckend, aber ich finde sie auch sehr berührend an manchen Stellen. Zum Hintergrund. Wir haben eine schwierige politische Situation. Das Volk Israel war über lange Zeit Gott gegenüber ungehorsam, hat den Bund immer wieder gebrochen, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Und Gott hatte gesagt, das wird Folgen haben, wenn ihr nicht umkehrt. Das Volk kehrte nicht um und die Folgen setzten ein. Und das Volk Israel wurde in Gefangenschaft geführt. Es wurde von der babylonischen Weltmacht überwältigt. Und sie wurden in Gefangenschaft geführt, zu großen Teilen. Also große Teile der Bevölkerung wurden deportiert und sie wurden zerstreut in verschiedene Völker hinein mit dem Ziel, ihre nationale Identität aufzulösen und quasi dadurch in Widerstand zu brechen. Was für Mittel wurden damals so benutzt? Also es wurden Könige oder geistliche Leiter getötet oder in Gefangenschaft gesetzt. Regierungsgebäude wurden zerstört, rituelle Anbetungsstätten, wie zum Beispiel der Tempel auch in Jerusalem, Paläste, ganze Städte, Stadtmauern, Erntefelder, alles Mögliche wurde zerstört. Die Infrastruktur wurde wirklich so auf fast null runtergebracht, um zu verhindern, dass ein Volk sich wieder sammeln und aufstehen konnte. Und dann ein sehr wichtiger Faktor, man vermischte die Völker in diesen Großreichen, ganz bewusst. Leute wurden in kleinen Gruppen in andere Gebiete umgesiedelt, damit dort Mischehen entstehen und damit diese Völker sich später nicht mehr auseinander trennen können und wieder zu ihrem eigenen Nationalstolz, der zu Aufstand führen könnte, zurückkehren konnten. Dann gab es noch eine weitere Sache, die sehr wesentlich war, nämlich man arbeitete ganz bewusst und gezielt mit dem Mittel der Indoktrination. Und das hat man insbesondere dadurch ausgeübt, dass man junge Leute aus der Elite der verschiedenen Nationen nahm, vorzugsweise Leute, die aus der Herrscherdynastie kamen und aus der Bildungselite. Und dann hat man diese jungen Köpfe bewusst und gezielt über einen Zeitraum indoktriniert mit einer anderen Lehre und mit einer anderen Prägung, um dann sie hinterher in den eigenen Staatsapparat zu integrieren. Und wir sehen das bei Daniel, der mit seinen drei Freunden ja auch ein klassisches Beispiel dafür ist. In Daniel 1 finden wir das, wie der König Nebukadnezar befiehlt, dass seine Hofbeamten nach solchen jungen Leuten auch aus Jerusalem, aus dem Stamm Juda suchen sollte. Es gab eine lange Latte an Anforderungen, die sie erfüllen mussten. Sie mussten schön sein und gut gebaut und gesund. Sie mussten intelligent sein, bereits gebildet und charakterlich einwandfrei. Und ganz wesentlich, es mussten belehrbare, prägbare Leute sein, sowohl vom Alter wie von ihrer Haltung her. Und so geraten Daniel und auch drei von seinen Freunden in die Fänge des Königs. Man weiß nicht genau, wie alt die damals waren, unter Umständen erst ungefähr 12 Jahre alt. Und das ist schon krass. Also ich denke mal so, wenn wir mal so darüber nachdenken, wenn wir mal so gucken auf unsere Kinder oder Kinder in unserem Umfeld und uns das vorstellen, dass so ein Junge mit 12 Jahren von seiner Familie weggerissen wird, mit der Perspektive, diese Familie nie wieder zu sehen und die Familie sieht ihn nie wieder, nicht zu wissen, was kommt und dann in so eine Indoktrinationsmaschinerie hineingegeben wird. Also es ist schon wirklich eine sehr krasse Geschichte. Das Erste, was man machte, war, die Namen dieser jungen Männer zu ändern. Sie sollten wirklich das Bewusstsein für ihre alte Identität verlieren und ganz und gar in der neuen Identität aufgehen. Und weil Religion eine sehr große Rolle spielt in unserem Leben, und das ist auch heute nicht anders als damals, aber den Leuten das damals sehr bewusst war, dass Leute sich über Religionszusammengehörigkeit zusammen definieren. Deswegen hat man auch versucht, da nach Möglichkeit alle Brücken abzubrechen. Und wo sich Namen Gottes oder Bezüge auf die Religion in den Namen von Menschen befanden, hat man auch bewusst darauf geachtet, genau die zu ändern. Und unter diesen vier Freunden, Daniel und seinen drei Freunden, befanden sich zwei, Daniel und ein weiterer, die den Namen Gottes in ihrem Namen trugen. Daniel, das El steht für Gott. Und so wurde diesen beiden jungen Männern auch ein Name gegeben, wo ganz bewusst der Name einer assyrischen, einer heidnischen Gottheit vorhanden war, Bel. Und so wurde Daniel dann Belshazzar genannt, mit dem ganz bewussten Blick darauf, dass jetzt sein Name den Namen des heidnischen Gottes nennen soll. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die vier jungen Männer erweisen sich in ihrem Jahrgang als die Besten. Es gibt eine 3-jährige konzertierte Ausbildung in Sprache und Literatur und Politik und Wissenschaften und Religionen und alle möglichen anderen. Und diese vier sind die Besten in ihrem Jahrgang und sie kommen in Position. Und bei Daniel sehen wir, dass er Zeit seines Lebens hohe politische Positionen bekleidet hat in einem völlig ungerechten System, um das mal auch deutlich auszudrücken. Und er hat einen Zeitraum von knapp 70 Jahren, wo er so im Dienst der Könige steht und er erlebt oder überlebt teilweise 4 Könige in 3 Weltmächten hintereinander von Babylon, Medien und Persien. Und wenn wir so Daniels Leben anschauen, dann denke ich, das ist, also wenn man da so tiefer reinsteigt, das ist wirklich eine Einordnung in dieses System oder eine Unterordnung unter dieses weltliche und auch völlig von falschen Werten geprägte, ungerechte Staatssystem, das Daniel da vollzieht und vollziehen muss, das ist, ich finde, das ist echt hardcore. Ja, das ist irgendwie so ein High-Level-Anspruch. Das ist ja eine Situation, in der wir so uns auch gar nicht befinden. Weil wenn wir das mal anschauen, wir reden hier, wenn wir von Babylon reden oder von Babylon, Medien und Persien hintereinander, wir reden hier aus Daniels Sicht von den Feinden Israels. Also von denen, die seine Nation gewaltsam zerstört haben, die seine eigene Familie enterbt haben und die unter Gewaltausübung auf Nimmerwiedersehen diese Familienmitglieder auch auseinandergerissen haben. Die eine Weltmacht bauen auf Kosten der kleinen Nationen, die sie da so absorbiert haben und die alles da dran setzen, die Identität des eigenen Volkes, zu dem Daniel gehört, komplett auszulöschen. Die ihn also auch persönlich davon abgehalten haben, das zu sein, wozu er eigentlich berufen war, als königlicher Nachkomme in seiner Nation. Es wird eine Einordnung oder eine Unterordnung verlangt von Heiden, die falsche Götter anbeten und die alles in allem Herrscher von größter Grausamkeit sind. Also eine Unterordnung unter Menschen und unter Machthaber, die man eigentlich natürlicherweise hassen muss. Unterordnung bedeutet hier allerdings, wenn wir Daniel genau angucken und wie diese Geschichte verläuft, nicht ein stummes, äußerliches Gehorchen, also so überall da, wo es unvermeidlich ist, sondern tatsächlich sehen wir bei Daniel eine aktive Förderung des Wohls und der Ziele dieser feindlichen Großmacht. Eine aktive Kooperation mit der feindlichen Nation und ihrer Leiterschaft. Also ich finde das hardcore. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das so hört. Aber wir können festhalten, Daniel und seine Freunde sind gleichzeitig extrem konsequent in ihrer Unterordnung unter ihren Gott. Es gibt keine Kompromisse in der Anbetung und keine Kompromisse bei der Reinheit in der Befolgung des göttlichen, mosaischen Gesetzes. Aber alles, was dem nicht direkt widerspricht, das befolgen sie. Es gibt keinen Widerspruch gegen falsche Werte, aber es gibt ganz klar ein klares Zeugnis mit Wort und Tat im eigenen Leben, mit großer Konsequenz. Und das ist natürlich für uns ja auch eine ganz wichtige Frage. Also es ist zu jeder Zeit gewesen und wird es sein. Wo beugt man sich? Wo geht man mit? Und wo steht man auf, wenn Dinge falsch sind? Aber ich glaube, und das können wir bei Daniel auch sehen und lernen, aufstehen gegen falsche Werte, eine klare Ansicht vertreten mit dem eigenen Leben und sich widersetzen, vielleicht sogar gewaltsam widersetzen, das sind zwei verschiedene Dinge. Bei Daniel finden wir da eine sehr klare Unterscheidung, wo er aufsteht und wo nicht. Er steht nur dort auf, wo es um die Anbetung des einzigen wahren ewigen Gottes geht. Zum Beispiel ganz am Anfang der Geschichte, ich nehme mal an, ihr seid hoffentlich mit der Geschichte von Daniel auch vertraut. Ansonsten lasst euch animieren, sie wirklich mal zu lesen. Die ersten 6 Kapitel, das ist wirklich ein super spannendes Programm. Ganz am Anfang, als die Ausbildung beginnt, bekommen sie einen Speiseplan vorgesetzt, der lauter heidnische Menüs vorsieht. Ja, also sie kriegen Essen präsentiert, das vorher Göttern geweiht worden ist und das außerdem der Speiseordnung des mosaischen Gesetzes nicht entspricht. Und das geht ihnen komplett gegen den Strich, weil sie wollen das Gesetz ihres Gottes befolgen. Aber was sehen wir? Sie stehen nicht dagegen auf mit Widerstand, sondern mit großem Respekt erbittet Daniel von dem Hofbeamten, können wir bitte einen anderen Speiseplan bekommen? Ja, er tut es auf eine respektvolle, auf eine demütige Art und Weise und er erhält Gnade in den Augen dieses Mannes. Und es gibt einen Testlauf, also es ist jetzt nicht die komplette Konfrontation, die Daniel da sucht, sondern er schlägt einen Testlauf vor, der dem Hofbeamten auch ein Hintertürchen offen lässt. Und dann bekommt er das gewährt. Aber ich sage es mal so ganz spekulativ, ja, das ist nicht so gewesen, aber so ganz spekulativ will ich diese Frage mal in den Raum stellen. Was wäre denn geschehen, wenn dieser Hofbeamte dem nicht stattgegeben hätte, wenn er dem kein Ohr geliehen hätte sozusagen. Wir können die Frage nicht beantworten, deswegen will ich das auch offen lassen, aber ich finde das eine wichtige Feststellung. Also es ist eine andere Sache, mit Respekt und Achtung und mit dem Willen zur Unterordnung zu fragen, ob eine Sache anders laufen darf, als den Aufstand zu proben. Und das ist etwas, das sehen wir hier bei Daniel einfach gar nicht. Und mir ist dabei noch so aufgefallen, es gab noch so einen sehr eindrucksvollen Hofbeamten in der gleichen Situation, Nehemia, zeitlich etwas später, der auch am Hof des Königs eine sehr hohe Position bekleidete, und er war Mundschenk. Und der Mundschenk in der Antike damals war gleichzeitig so eine Art Vorkoster. Also Nehemia hat jeden Wein erstmal einen Schluck davon trinken müssen, um zu testen, dass da nicht irgendwie Gift drin ist, um den König zu töten. Und er hat jedes Essen vorher probieren müssen. Und der Speiseplan des Königs, dieses heidnischen Königs, der hat sich ja nicht nach dem Mundschenk gerichtet. Dass der Mundschenk nun ein frommer Jude war, der irgendwie nach dem mosaischen Gesetz leben wollte und deswegen kein bisschen Schweinefleisch essen wollte oder dem das gegen den Strich ging, Essen zu sich nehmen zu müssen, das vorher im Tempel den heidnischen Göttern geweiht war. Also auch das ist jetzt spekulativ, wenn ich das sage, weil das nirgendwo ausdrücklich in der Bibel steht. Aber ich denke, wenn man den Indizien, Beweisen folgt, kann man davon ausgehen, dass Nehemia jeden Tag unreine Speisen gekostet hat. Und wir sehen nicht, dass er irgendwo den Aufstand geprobt hat. Ganz im Gegenteil, er hat sich da hineingefügt. Und dann sehen wir bei Daniel, diese Geschichte geht total spannend weiter. Der König Nebukadnezar hat einen Traum. Und in diesem Traum sieht er so ein großes Standbild. Und niemand außer Daniel kann diesen Traum wiedergeben und deuten. Und Daniel tut das, weil Gottes Geist ihm das offenbart. Er kann sowohl den Traum reproduzieren, wie auch seine Deutung. Und dieser Traum ist einer, der eine große Bedeutung hat. Er hatte es damals in seiner Aussage für diesen babylonischen König, aber diese Vision in diesem Traum hat eine Bedeutung bis heute für uns, ja, für die ganze Welt. Denn es zeigt eine Abfolge von verschiedenen Reichen, die nacheinander kommen, von verschiedenen Weltreichen, wo so eins nach dem anderen einfach kommt und übernimmt. Und es zeigt aber, dass während dieser Zeit ein Reich gebaut wird, das nicht von Menschen aufgerichtet wird, sondern von Gott selbst. Es zeigt in dieser Vision, oder Gott zeigt in dieser Vision, dass er sein Reich baut und dass er das tut, unabhängig von allen menschlichen Staaten und staatspolitischen Systemen und Weltreichen und so weiter. Und dass dieses Reich völlig unabhängig von den Weltreichen, aber schon während ihrer Zeit von Gott gebaut wird, dass es wächst und dass es am Ende übernehmen wird. Es wird nicht von Menschen gebaut. Also es geht nicht darum, irgendwie ein politischer Reichsbürger zu werden oder irgendetwas anderes. Ich will das jetzt nur wegen der Namensgleichheit, wenn wir hier von Gottes Reich reden. Wir sind Bürger in Gottes Reich, ja, oder in Gottes Staat. Aber das ist ein geistlicher Staat, den wir nicht politisch als Menschen politisch aufbauen oder menschlich, der aber am Ende eine politische Dimension haben wird. Aber deswegen, weil Gott dieses Reich baut. Am Ende wird Gottes Reich übernehmen und politische, menschlich gemachte Systeme werden aufhören. Und Daniel ist in der Lage, dem König diesen Traum und diese Vision zu sagen. Er bewährt sich im Dienst, das fördert seine Karriere, es fördert seine Einflussnahme und seinen Erfolg. Und das geschieht durch einerseits sein Engagement, seine komplette Einordnung und andererseits durch Gottes Wirken und Geist da drin, in dem, was er tut. Und man sieht bei Daniel, dass das, was Gott dem König mitgeteilt hat, zu etwas wird, was sein eigenes Leben komplett prägt. Ja, da steht am Ende dieser Vision, seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich, Gottes Reich, bleibt für ewig bestehen. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und diese Sicht darauf, dass politische Systeme kommen und gehen, aber am Ende Gottes Reich stehen wird, wird zu etwas, was wir sehen können in Daniels Leben, was alles bestimmend wird, dafür, wie er Dinge beurteilt und wie er Dinge einordnet und sieht. Und wir sehen dann weiter, dann kommt die Geschichte mit dem Feuerofen. Ja, dann baut dieser größenwahnsinnige König ein Standbild und will, dass alle sich davor beugen. Und weil es um die Anbetung geht, die Frage der Anbetung, die Freunde Daniels beugen sich nicht, dann werden sie in den Feuerofen geworfen und diese riesige Geschichte ohne Wahnsinn, die tatsächlich real ist. Man sieht dann im Feuer plötzlich nicht mehr drei Männer, sondern einen vierten, weil Gott seinen Engel schickt und es dazu führt, dass diese drei Männer mitten im glühenden Feuerofen nicht versenkt werden. Also super faszinierend. Und wieder steht am Ende dieser Geschichte eine Aussage, die der König Nebukadnezar persönlich macht, zum zweiten Mal. Und er sagt, sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann kommt Kapitel 4 und noch immer derselbe König hat wieder einen Traum und dieser Traum macht ihm Angst und wieder ist es Daniel, der diesen Traum deuten kann. Und dann sehen wir etwas, was ich wirklich extrem denkwürdig finde. Daniel steht vor dem König, er hört sich diesen Traum an, er erfasst von Gott her, was dieser Traum bedeutet. Und seine erste Reaktion ist, dass er sagt, Daniel, den man auch Belshazzar nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck. So erschütterte ihn das Gehörte. Dann sagte der König zu ihm, Belshazzar, mein Traum und seine Deutung brauchen dir keine Angst einzujagen. Aber Daniel erwiderte, mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen, die dich hassen. Ich habe lange über diese Passage nachgedacht. Also Nebukadnezar, der trotz aller Einsichten, die er über Gottes Reich schon hat, sich nicht bekehrt, der ein grausamer Herrscher bleibt, voller Ungerechtigkeit, voller Götzenanbetung und voller Größenwahn, der immer wieder trotz dieser Erkenntnisse zurückfällt. Und obwohl er erkennt, dass da dieser ewige, einzige Gott ist, dem die Anbetung gebührt, trotzdem immer wieder versucht, sich erneut neben ihn zu stellen und auch als Gott angebetet zu werden. Unter diesem König dient Daniel. Und dann kommt diese Situation, er träumt wieder und Gott kündigt ihm Gericht für diese Haltung an. Und Daniel, der ihm die Deutung sagt, steht da nicht und sagt so in seinem Inneren, ich gucke mal ganz demütig, endlich kriegt der Kerl, was er verdient. Endlich geht Gott ihm ans Leder. Wird jetzt auch wirklich mal Zeit, weil es wird Zeit, dass endlich mal Gerechtigkeit kommt in dieser Welt. Ich habe keine persönlichen Rachegelüste gegen diesen König. Ich bin ja ein frommer Mensch, der ja immer voller Liebe ist für alle. Aber endlich, ich bin so heilfroh, dass Gott jetzt endlich Gerechtigkeit schafft. Weg mit diesem König und endlich, jetzt kann Gerechtigkeit hochgebracht werden. Wisst ihr, so eine innere Haltung, die kann man so extrem fromm rechtfertigen. Aber wir finden diese Haltung bei Daniel nicht. Und ich finde, das ist so ein High-Level von Feindesliebe und von wirklich einem Verstanden haben, wie Gott denkt, was wir hier bei Daniel sehen. Denn hier wird gesagt, Daniel war starr vor Schreck. Ja, das ist die Aussage der Bibel. Es ist nicht, dass Daniel so tut, als ob oder so, sondern die Bibel sagt uns, als Daniel hörte, was für ein Gericht Gott vorhat, über diesen König niedergehen zu lassen, erstarrte er vor Schreck. Und es ist keine reine Höflichkeit und keine reine Floskel. Darauf kann man das wirklich nicht runterbrechen, wie Daniel dann reagiert und dann sagt, mein Herr und mein König, ich wünschte, diese Botschaft würde deinen Feinden gelten und nicht dir. Wir sehen, Daniel hat Beziehung aufgebaut zu diesem König, zu diesem völlig ungerechten heidnischen König, der eigentlich sein größter Erzfeind ist. Und seine Reaktion, als er von dem Gericht Gottes hört, ist Mitgefühl und Barmherzigkeit. So als sei es sein eigener geliebter König. Ja, es scheint so zu sein, dass dieser König sein eigener geliebter König geworden ist. möge es deinen Feinden gelten und nicht dir. Diese Geschichte geht weiter, das Gericht geht nieder über diesen König, aber er kommt zur Umkehr. Und als er nach Jahren zur Umkehr kommt, setzt Gott ihn wieder in sein Amt ein. Und wieder kommt dieses Bekenntnis von ihm. Sein Reich ist ein ewiges Reich und er ist der Gott, dem es zusteht, angebetet zu werden. Und es zieht sich durch, es ist so eine Linie, wir sehen das dann auch bei den anderen Königen noch, die auf ihn folgen, zumindest wenn sie bereit sind, ihr Herz umzukehren. Und immer führt es dazu, dass Daniels Haltung sehr klar für Gott und seine Barmherzigkeit steht, auch während Gott Gericht ausübt. Und es führt immer dazu, dass er an Ansehen und an Positionen, an politischem Erfolg sozusagen nochmal zulegen kann. Ich weiß nicht, was es macht, wenn ihr das so hört. Es hat bei mir verschiedene Fragen ausgelöst. Ja, ich habe da ein bisschen rumstudiert und ich habe da auch noch andere Leute befragt. Also wenn ich jetzt nur mal so die Geschichte von Daniel anschaue, da kann die Frage ja wirklich aufkommen, ist Daniel nicht eigentlich mit diesem Verhalten zu einem Kollaborateur geworden? Ja, zu einem Menschen, der irgendwie anfängt, so proaktiv, sage ich mal, mit den Feinden zu kooperieren, ist das eigentlich richtig? Aber er ist nie so gesehen worden. Also die Bibel bezeichnet ihn nicht so und sie stellt ihn nicht so dar. Das ist nicht die Sicht, die Bibel hat auf ihn. Und ich glaube, es sind mindestens drei Gründe, die ich gefunden habe, die alle offenlegen, warum seine Haltung, so wie sie war, wirklich Gottes Wille war. Und das will ich nur kurz nennen. Also einmal finden wir eine Begründung in Jeremia 29, Vers 7. Jeremia kündigt diese Gefangenschaft an. In dieser Ankündigung ist sehr klar, also nicht nur einmal, sondern wiederholt, dass diese Situation, in die das Volk Israel hineinkommt und auch die ganzen umliegenden Völker, dass das ein Strafgericht Gottes ist, das Gott angeordnet hat und das er durchführen wird, das seinem Willen entspricht. Ja, obwohl es negativ für die Leute war, vorübergehend, und Gericht war. Und Gott spricht durch Jeremia und gibt den Leuten, bevor sie deportiert werden, mit auf den Weg und sagt, sucht der Stadt Bestes, sucht den Frieden der Stadt, sucht das Beste der Stadt, lebt dafür, arbeitet dafür, für das Beste der Stadt, in die ihr gefangen weggeführt wird. Also es ist eine sehr klare Anweisung von Gott, genau das zu tun, was Daniel dann auch tut. Das zweite Argument ist die Tatsache, dass manche dieser ausgebildeten Juden in der feindlichen Weltmacht so hohe Positionen bekamen durch ihre Haltung, ermöglichten das auch, dass sie das Beste für ihr eigenes Volk suchen konnten. Und so manche Situationen finden wir da auch im Alten Testament aus dieser Zeit, wo diese Menschen durch ihre Position ihr eigenes Volk vor bestimmten Sachen retten konnten. Also Gott hat sie auch positioniert, um sie zu benutzen zum Wohl ihres eigenen Volkes. Und der dritte Punkt, den habe ich schon genannt, es hat etwas mit der Perspektive zu tun, die wir haben und die Daniel hatte, nämlich zu verstehen, dass Gottes Reich von politischen Reichen völlig unabhängig ist. Er hatte diese Sicht auf das große Ganze. Er hat zutiefst verstanden, dass Gott sein Reich baute und dass er das auch trotz und auch durch diese säkularen und sogar wieder göttlichen oder antichristlichen Herrscher tun kann und tut. Und dass er deswegen nicht irgendwie seine eigenen Pläne verfolgen muss, um das irgendwie zurechtzurücken, sondern dass er einfach im Vertrauen auf Gott in diesem System leben konnte. Er hat sich Gott unterworfen, weil er die Realität von Gottes Reich verstanden hatte und wusste, dass Gott durch alle politischen Systeme, durch alle Umstände, die ihn persönlich betrafen oder sein Volk, in der Lage war und ganz sicher es tun würde, sein Reich trotzdem zu bauen. Wir finden auch bei Paulus, das will ich noch ranzitieren, so eine Aufforderung, die ganz ähnlich ist wie die Petrus der Gemeinde mitteilt. Und das lesen wir in Römer 13. Und es war eine ganz ähnliche politische Situation. Es war inzwischen das so und so vielte Weltreich, das auf das Babylonische gefolgt war. Ja, Babylonien, Medien, Persien. Und dann kam Griechenland und dann kam das Römische Reich. Und noch immer war es so, dass alle diese kleinen Völker und auch Israel keine so selbstständige Nation mit wirklich eigener Identität sein durfte. Und man war besetzt. Ja, es war eine Situation von Besetzung. Das Römische Weltreich hatte auch Israel einverleibt. Juden wurden verfolgt und später auch Christen und das auf grausamste Art. Und die römischen Machthaber, der römische Kaiser, sie waren bekannt für moralische Exzesse, für antichristliche Auftritte, ja, von Machthabern wie dem Kaiser selbst auch, die sich selber auch als Gott verehren ließen. Und das ist die Situation, in die auch Paulus hineinschreibt. Und er schreibt in Römer 13 einen ganz ähnlichen Text. Ich lese das jetzt nicht komplett, weil es zu lang ist, aber es ist sehr ähnlich dem, wie Petrus auch schreibt. Und er beginnt damit, er sagt, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt, sondern jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, der handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung. Ich finde das wirklich krass. In Vers 4, die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Und in Vers 6, die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus. Und in Vers 7, unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Also eine politische Situation, die nicht so entspannt ist wie bei uns, alles andere als das. Aber mitten in dieser Situation ruft Paulus die Gemeinde auf, sich genau dieser antichristlichen, sag das mal so, Obrigkeit zu unterwerfen und ihre Gesetze zu befolgen. Und wie bei Daniel sehen wir, aber auch in der Geschichte der Gemeinde, wenn es zur Frage der Anbetung kommt, dann gibt es keinen Kompromiss. Und deswegen ist die Folge auch, dass einige Jahre nachdem Paulus das geschrieben hat, tausende Märtyrer in Rom, die mit einem offenen und klaren Bekenntnis über den einen wahren Gott gelebt haben und das nicht zurückgenommen haben, dann in den Tod marschieren. Da hört der Spaß dann auf. Also ein Kompromiss, wenn es um die Anbetung Gottes geht, gibt es nicht. Und wenn man diesen Römertext anschaut, direkt davor, vor dieser Passage, geht es erst um die Beziehungen innerhalb der Gemeinde, danach um die Beziehungen gegenüber der Welt und speziell um die Frage des Umgangs mit den Feinden. Und auch da ganz pointiert, liebt eure Feinde. Und dann folgt diese Passage, ordnet euch den staatlichen Mächten unter, denn sie sind von Gott eingesetzt. Und zwar, das gilt auch dann, wenn sie Falsches tun, das gilt auch dann, wenn sie Böses tun, es gilt sogar dann, wenn sie die Christen ihres Glaubens wegen verfolgen. Ich finde das total krass. Also ich kann jetzt ja eure Reaktion nicht sehen oder hören, aber ich finde das krass, also wenn man darüber tiefer nachdenkt. Und ich glaube, so eine Haltung ist nur möglich, wenn man wirklich verstanden hat, dass Gott diese politischen Reiche und Systeme zulässt, dass er sie einsetzt und dass er sie benutzt und dass er zeitgleich sein ewiges Reich baut, trotz und sogar durch diese teils antichristlichen Systeme und Herrscher. Ich komme mal zurück. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Unsere Sicherheit liegt in nichts von diesen äußeren Sachen, sondern unsere Sicherheit liegt bei Jesus. Und das sagt sich immer leicht, solange man in einem System lebt, was einen nicht bedroht. Dann denkt man nämlich ganz schnell, dass man seine Sicherheit tatsächlich bei Gott hat und merkt gar nicht, dass man seine Sicherheit doch vielleicht zu einem guten Stück aus dem System bezieht, in dem man lebt. Ja, wir leben in einer Demokratie. Wir haben Meinungs- und Religionsfreiheit. Wir können demokratisch mitbestimmen. Wir sind unter einer Regierung, die klar, also Fehler macht. Natürlich macht sie Fehler. Und da wir in einer Demokratie leben und das selten so sein wird, dass es eine hundertprozentige Deckung mit unserer persönlichen Meinung gibt, werden wir auch damit leben müssen oder müssen wir damit leben, dass es einfach Entscheidungen gibt, die eine Mehrheit getroffen hat und die wir vielleicht persönlich nicht unterstützen. Und klar, also unsere Regierung oder Regierungen wie die unsere, sie vertreten Werte und erlassen auch Gesetze, die wir vielleicht aus persönlichen Glaubensgründen auch manchmal ablehnen oder wo wir nicht mit einverstanden sind. Aber der ist doch grundsätzlich um das Wohl unseres Volkes geht. Auch wenn sie das vielleicht manchmal ganz falsch anpacken, möglicherweise, sei mal dahingestellt. Wir sind so daran gewöhnt, denke ich, dass wir in einem System leben, das uns sehr viel Sicherheit gibt durch diese ganzen Freiheiten, dass wir vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen, wenn wir unsere Sicherheit in Wirklichkeit doch nicht nur bei Jesus suchen und finden. Und das ist echt eine Frage der Verhältnismäßigkeit, habe ich so beim tieferen drüber nachdenken gedacht. Und ich glaube, man versteht das besser oder man versteht das anders, wenn man tatsächlich mal unter einem Regime leben muss, das so sich zum Ziel gesetzt hat, die Anbetung des wahren Gottes auszulöschen. Unter einem Regime oder in einem politischen System, das Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und versucht, diese Anbetung im Leben der Gemeinden und der einzelnen Menschen zu unterbinden. Und wenn man das mal so ein bisschen, wenn man in die Situation kommt, das mal so ein bisschen zu erfühlen, was das bedeutet, dann kann das wirklich den Blick auf so freiheitliche Regierungssysteme wie unsere Demokratie auch verändern. Ich würde gerne noch mit einem Beispiel schließen. Könnt ihr noch zuhören? Ihr dürft auch allen Daumen runter machen, dann höre ich auf. Dann erzähle ich das halt einfach nicht mehr. Okay, jetzt seid ihr unter Zugzwang. Ich wohne ja in einer schönen Wohnung in Eimsbüttel und ich habe bis vor zehn Jahren in einer anderen Wohnung in Eimsbüttel gewohnt. Und dort war die Parkplatzsituation wirklich total katastrophal. Also nicht nur einfach katastrophal, sondern sie war einfach extrem katastrophal. Und ich habe ein Auto und ich habe das aus dienstlichen Gründen gebraucht und ich habe es sogar sehr viel gebraucht. Deswegen war ich fast jeden Tag mit diesem Auto unterwegs. Und ich bin sehr oft abends einfach sehr spät nach Hause gekommen. Und es gab schon sowieso keine Parkplätze und es gab auch keine Möglichkeiten, irgendwelche Stellplätze zu mieten oder so. Und wenn man da nachts spät kam, dann gab es weniger als nichts oder als minus 1.000 Parkplätze. Also wenn man abends um 12 oder nachts um 2:30 mit dem Auto vorfuhr, in nicht nur der Straße, sondern in allen Straßen rundherum, in dem gesamten Viertel, es war nicht möglich, irgendwo einen Parkplatz zu finden. Es war nicht mal mehr möglich, in einem absoluten Halteverbot oder in zweiter Reihe zugeparkt vor jeder Einfahrt noch irgendwo einen Platz zu finden. Es ging einfach nichts. Und ich hatte so manche Situationen, wo ich wirklich sehr spät nach Hause gekommen bin mit dem Auto und dann auf der Mitte der Kreuzung stand, alles so zugeparkt. Ich war so müde, ich konnte nicht mehr. Ich habe angefangen zu heulen vor lauter Verzweiflung, weil ich kann ja schließlich mein Auto nicht zusammenklappen und in die Hosentasche stecken und mit hochnehmen in meine Wohnung. Und wenn einfach nirgendwo mehr ein Platz ist, wo man das lassen kann. Und ich bin manchmal noch nachts um 2:30 zurückgefahren zum Büro und habe mein Auto da abgestellt. Und das war dann zu spät, da fuhr dann nicht mal mehr ein Bus oder nur im 1-Stunden-Rhythmus. Und bin dann irgendwie diese 3 Kilometer zu Fuß wieder zurückgelaufen. Und es war einfach der Albtraum. Also um einfach mal die emotionale Dramatik dieser Situation so zu beschreiben. Und ich habe gemerkt, dass im Laufe der Zeit mich diese Situation wirklich richtig aggressiv gemacht hat. Also weil irgendjemand ist ja an dieser Situation schuld. Und natürlich ist ja die Stadt schuld. Also die Politik ist ja schuld. Weil irgendwie es gibt nicht genug Parkplätze und dann hat man ständig Strafzettel am Auto und dann werden die Autos abgeschleppt und manchmal bin ich nachts aufgewacht von einem unglaublichen Lärm auf der Straße und wenn ich dann rausguckte, dann hat die ganze Straße geblinkt, weil unendlich viele Abschleppwagen auf einmal, also konzertierte Aktionen da waren und sie alle diese ganzen falsch geparkten Autos weggeschleppt haben und das waren unendlich viele und das hat dann Stunden gedauert, bis die alle weggeschleppt waren. Und das hat meine Wut, meine innere Wut echt hochgesteigert. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Also ich war schon immer nicht der zahmste Mensch und das hat mich echt an den Rand gebracht. Und ich bin irgendwann mitten in der Nacht runtergegangen im Schlafanzug, habe mir nur Schuhe und eine Fließjacke übergezogen, als mein Auto gerade angekettet wurde zum Wegschleppen und habe mich unter Protest der Polizei, die es aber nicht hat verhindern können, habe mich in das Auto gesetzt, während sie schon versucht haben, es hochzuheben. Weil wenn man da drin sitzt, dann dürfen sie es nicht hochheben. Ja, und es war einfach, ich dachte so, es ist mir so egal. Ja, es ist mir so egal. Ich habe kein Wort zu den Polizisten gesagt. Ich habe die komplett ignoriert, als seien die nicht da und auch diese Abschleppmänner. Ich habe mich da einfach reingesetzt und dann gab es Riesendiskussionen. Ich habe einfach überhaupt gar nicht reagiert. Es war mir egal. Sie hätten mich mitnehmen können in Handschellen. Das wäre mir so, ich war so wütend. Das war mir Schnurz. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Und sie haben dann da irgendwie Gnade vor Recht walten lassen und haben dann die Zangen wieder abgemacht. Und ich habe das Auto dann weggefahren irgendwo hin und habe es irgendwo anders falsch abgestellt. Aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich so beschreiben will, ist, es hat sich in mir, dieser Zorn hat sich immer weiter vergrößert. Und dieser Zorn hat sich auf das staatliche System gerichtet. Und die Polizei ist immer mehr zu meinem persönlichen Feind geworden. Und solche Sätze wie die Polizei, dein Freund und Helfer, also das hat bei mir echt eine Bombe. Das war wie so eine Bombe, die in mich reingeworfen wird. Das konnte ich gar nicht. Und es kam ein Tag, da bin ich morgens ins Auto gestiegen, wahrscheinlich falsch geparkt, keine Ahnung, und bin losgefahren und sah einen Polizisten am Rand und ein paar Meter weiter, der gerade dabei war, Strafzettel auszustellen. Und dann ist in mir wirklich was explodiert. Ja, weil mein Slogan war immer, wenn Sie schon Strafzettel ausstellen und Autos abschleppen, dann sollen Sie dieses Geld wenigstens benutzen, um ordentliche Parkmöglichkeiten zu schaffen. Notwendige Parkmöglichkeiten, wie auch immer. Und diese Lösungen werden ja nicht gesucht und nicht gefunden. Und ich sah diesen Polizisten und das machte Peng und irgendwas brannte durch in meinem Hirn. Und dann habe ich komplett aufs Gas gedrückt und auf den zugehalten. Also ich wollte den einfach umnageln. Und das war so, ich habe schneller meinen Fuß auf dem Gas gehabt, als ich denken konnte. Ja, und das ist natürlich, wenn sich das anstaut über Monate und über Jahre, das hatte sich über einen Zeitraum von 7 Jahren in mir angestaut und war nicht abgearbeitet worden. Das war mir egal. In diesem Moment war mir alles egal. Und ich rase auf ihn zu und er guckt hoch und im allerletzten Moment merke ich plötzlich, was mache ich da, und reiße das Steuer rum und bin wirklich so, ich habe den Kantstein noch mitgenommen, aber irgendwie nicht mehr seinen Fuß. Und dann, ich sah im Rückspiegel noch, der voll geschockt, also der hatte wirklich, also logischerweise einen kleinen Schock erlitten und fing dann noch an zu gestikulieren, und dann habe ich nochmal Vollgas gegeben, weil ich nicht wollte, dass er mein Nummernschild noch sieht. Und dann war ich irgendwie um die Ecke. Und dann hatte ich Herzrasen, also körperlich Herzrasen, und dann habe ich irgendwie angehalten, ein Stück weiter an der Seite, und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, was da gerade passiert ist. Dass ich allen Ernstes versucht hatte, volle Fahrt einen Polizisten zu überfahren, einfach nur, weil ich wütend bin. Und an dem Tag habe ich irgendwie begriffen, hier muss was passieren. Und ich wusste auch, das habe ich komplett begriffen, es muss was in meinem Inneren passieren. Aber was da passieren muss, habe ich nicht begriffen. Also in dem Moment, das konnte ich nicht erfassen. Und das Erste, was ich dann erstmal gemacht habe, ist, ich habe beschlossen, an dem Tag habe ich beschlossen, dass ich jetzt meine Wohnung kündigen und mir eine andere suchen werde, um mich aus der Situation rauszunehmen. Ich muss irgendwie raus aus der Situation, in der ich nicht mehr, wo meine Vernunft auch nicht mehr siegt, ja, nicht mal mehr meine Vernunft. Ich muss da was ändern. Und ich habe dann, also, es hat ein bisschen gedauert, aber 3 Monate später war ich umgezogen, oder bin ich umgezogen in die Wohnung, in der ich jetzt bin. Ich habe hier eine Tiefgarage und katastrophale Parksituation, aber hier würde man sogar draußen noch irgendwie was kriegen. Und das hat sich beruhigt. Aber nachdem ein paar Monate vergangen waren, habe ich dann mal ernsthaft angefangen, mit Gott darüber zu reden. Ja, diese Situation mal hervorzuziehen und zu sagen, so, was ist da eigentlich passiert? Und das wirklich anzuschauen. Und ich habe dann begriffen, dass das Problem, also natürlich ist so eine Parkplatzsituation schlimm und man muss sich manchmal aus der Situation rausnehmen, wenn man da keine andere Lösung finden kann und so, alles gut. Aber der entscheidende Punkt, das ist unser Herz. Der entscheidende Punkt wird immer unser Herz sein. Und Sachen müssen nicht immer so dramatisch sein oder sich so dramatisch entwickeln, wie sich das hat in dem Moment bei mir. Aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das nicht unterschätzen darf, zu was das führen kann, wenn man sein Herz nicht im Griff hat, wenn man es nicht beugen kann, wenn man es nicht unterordnen kann in einer Situation, wohin das führen kann, dass es einem irgendwann wirklich auch entgleiten kann. Und ich habe wirklich, es hat wirklich gedauert, bis Gott mein Herz so richtig in den Griff nehmen konnte und mich auch an einen Punkt gebracht hat, wo ich wirklich dafür Buße tun konnte. Ja, weil das gar nicht geht und weil es eine Auswirkung davon ist, dass ich mein Herz nicht unter ihn gebeugt habe und weil ich es nicht unter ihn gebeugt habe, weil ich nicht verstanden habe, dass Gott auch die schlimmsten Situationen benutzen kann und dass sein Reich da drin einfach steht und weitergeht, ja, und Lösungen da drin zu finden sind, dass ich deswegen auch mein Herz nicht unter die Staatsmacht und ihre Ordnung und ihre Gesetze beugen konnte. Und für mich ist das eine Reise, also ist auch noch nicht abgeschlossen, aber es ist eine Reise gewesen über diese letzten Jahre und einen sehr guten Effekt hat das Gebetshaus Hamburg da bei mir auch gehabt in meinem Leben, weil wir dort auch für die Regierung beten. Das habe ich früher nicht, also das war nicht Bestandteil, will ich mal so sagen, meines Gebetslebens, bevor ich ins Gebetshaus kam. Und dort habe ich wirklich, also ich sage, Gott hat mir da wirklich Sachen beigebracht. Und zwar einfach gar nicht durch andere Menschen oder durch bestimmte Art von Gebet oder irgendwas, sondern einfach in Zeiten zu sein vor ihm mit der Aufgabe, für die Regierung zu beten. Und das hat mich wirklich vor riesige Probleme gestellt. Dann gab es da Namen von Politikern und dann habe ich nur Namen gesehen und dann habe ich gedacht, ich kriege das Kotzen. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so bestimmte Menschen, die triggern dann echt was in einem hoch. Und dann, das war so schlimm, dieses, was es in mir hochgetriggert hat, manche Namen von Politikern, dass ich irgendwie auch das nicht nur innerlich ausgelebt habe, sondern dass es auch sofort aus meinem Mund rauskam. Ja, nee, für den bete ich nicht. Oh, ich kriege das Kotzen, wenn ich den Namen neu höre oder so. Und wo sich ganz tief gezeigt hat und geoffenbart hat, was da eigentlich in meinem Inneren ist. Und ich sage das so offen, Leute, weil ich weiß, weil ich inzwischen begriffen habe, dass ein Großteil der Christenheit von diesem Virus infiziert ist. Also Nörgeln als Volkssport, ne, das ist wirklich eine sehr harmlose Bezeichnung. Auch unter uns Christen, das ist sehr harmlos. Sondern es ist eher so, dass in unseren Herzen der Regierung und dem, was sie tut und bestimmten Personen aus der Regierung, auch aus unserer eigenen, ich will das darauf jetzt mal eingrenzen, gegenüber, in unseren Herzen sich Mördergruben befinden. Und das ist wirklich das genaue Gegenteil von dem, wozu das Wort Gottes uns aber aufruft. Und ich glaube, ich will einfach so, es ist sehr spät geworden, ein Conclusio versuchen und das doch mal so zusammenfassen. Wie bei Daniel auch oder wie bei Paulus und Petrus auch. Ich glaube, es sind zwei Punkte, auf die es wirklich ankommt. Das eine ist Perspektive, sein Reich ist ein ewiges Reich. Wenn wir da hineinkommen, dass wir verstehen, dass diese ganzen weltlichen Systeme für Gott überhaupt kein Problem sind. Die können noch so antichristlich und widergöttlich und in ihren Werten falsch sein. Die können grausam sein und boshaft und schlecht. Sie können Gott überhaupt nicht in Frage stellen oder bedrohen. Nichts. Sondern Gott sagt, okay, so bist du. Ich handle durch dich. Ich kann sogar alle diese Sachen, die noch so falsch sind, die kann ich benutzen, um letztendlich mein Reich hervorzubringen. Und diese Perspektive ist extrem wichtig für uns, weil nur darin finden wir Sicherheit, uns wirklich loslassen zu können, uns auch in einem System Gott anzuvertrauen und auch dem System anzuvertrauen. Ich will das mal so sagen. Das geht nur, indem wir uns Gott anvertrauen, dem wir vertrauen können, mit dieser Perspektive. Und zu verstehen, dass wir nicht mehr Bürger dieser Welt sind. Wir leben in diesem System und deswegen ordnen wir uns diesem System auch unter, zumindest solange es nicht uns zur falschen Anbetung auffordert. Aber wir sind nicht mehr Bürger dieses Reiches. Wir finden unsere Identität und unsere Heimat nicht mehr dort und unsere Sicherheit, sondern die finden wir bei Gott. Die finden wir in Gottes Reich. Und wir leben aus Gottes Reich heraus. Aus der Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgießt, mit der wir sogar unsere Feinde lieben können. Und für manchen ist das ja die größere Herausforderung, das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit der wir sogar unsere Politiker lieben können. Und dann kann es passieren, dass wir für einen Politiker anfangen zu beten, den wir so zum Kotzen finden, dass wir am liebsten seinen Namen gar nicht vor Gott aussprechen möchten. Und dann kann es passieren, dass wenn wir unser Herz beugen und das einfach tun, dass Gott plötzlich uns die Augen öffnet und wir seine Sicht über diese Menschen sehen. Und wir plötzlich sehen, wie Gott weint über diesen verlorenen Sohn, der nicht weiß, was ein Vater eigentlich ist. Und dann kann es passieren, dass Gott unser Herz so berührt, dass wir nicht nur für diesen Politiker beten, sondern dass wir ihn wirklich anfangen, mit der Liebe Gottes zu lieben, wenn wir für ihn beten. Und das kann unser ganzes Bild komplett verändern. Und das kann unseren ganzen Umgang mit den staatlichen Mächten, mit Gesetzen, mit der Anforderung, bestimmten Dingen zu folgen, deren Meinung wir nicht vertreten, ja, oder wo wir sagen, da haben wir aber eigentlich andere Werte, das kann das alles komplett verändern. Und der zweite entscheidende Punkt ist einfach unser Herz. Und ich glaube, das ist so ein Prozess. Ich habe das ja am Anfang gesagt, wir haben eine Beugeschwäche, ja, wenn es darum geht, unser Herz vor Gott zu beugen. Und deswegen können wir uns auch nicht gut irgendwo einordnen oder unterordnen. Deswegen fällt uns das so schwer. Aber ich glaube, was wir lernen müssen, ist, eine Beugestärke zu entwickeln. Zu sagen, ja, das ist genau, was ich will. Ich will mich unter die mächtige Hand Gottes beugen, unter seine gewaltige Hand. Und wenn ich mich irgendwo einordne oder unterordne, dann beuge ich mich unter die mächtige Hand Gottes. Und dort bin ich geborgen. Und daraus kann alles andere kommen. Punkt. Amen. Danke für eure Geduld beim Zuhören.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com. Oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.